So, hallo, frohes Neues, wenn wir noch nicht frohes Neues gesagt haben. Und willkommen zurück bei halb10.fm. Mein Name ist Steve Hudson. Mit mir, wie immer, ist die wunderbare Ines Schwertner. Tag, Ines.
Hi.
Frohes Neues.
Frohes Neues, ja.
Und es geht heute um Klasse und nicht nur Klasse, um Klassenhass. Um der Krieg von einer Klasse gegen die andere. Nur momentan verläuft der Krieg vielleicht andersrum. Und wir merken, eine sehr erfolgreiche Krieg. Von oben gegen unten.
Und darüber wollen wir sprechen. Bernie, auf den wunderbaren Bernie-Tweet an. Den sollten wir unbedingt eigentlich mit einblenden. Nee. Kennst du, weißt du, dass da wurden sogar Sticker draus gemacht?
Nee, kenne ich nicht.
If there's a class war going on in this country, we better win it this time.
Fuck yes, Bernie! Ja, aber ich meine, der Klassenkrieg findet meiner Meinung nach auf jeden Fall statt. Und darum wollen wir sprechen in dieser Folge. Ich merke immer, also in Deutschland, dessen Muttersprache eine andere ist, da gibt es so viele Begriffe. Du hast schon in der letzten Folge Arbeitnehmer, Arbeitgeber, als ob Arbeit nur so diese so Masse wäre und es wird so abgegeben und nicht. Und wer gibt wirklich die Arbeit? Aber da gibt's also, ey, Prolet, ne? Proletenhaft, Assi, ne? Die sozialste aller Schichten werden als Assi beschimpft. Harze, das höre ich ganz viel unter der jungen Generation um meine Kinder. Ey, du Harze, ne? Also, das ist ein richtiger so Hate Speech, wie Christian Baron das auch beschrieben hat. Ines, wo fing das mal an? Weil mit unten war extrem viel rausgekommen von diesem Hass auf Leute, die sozial benachteiligt sind.
Ja, genau. Also eigentlich, ich glaube, ich habe das auch schon in der ersten Folge so gesagt, ist das natürlich wieder so größer werdende Ungleichheit und so ist eigentlich ja schon viel länger ein Thema. Und so lange, also natürlich gibt es auch schon immer Armut und gibt es auch schon immer diese Art Klassenhass, weil es gibt ja auch schon länger Klassen. Aber jetzt in den letzten Jahren tatsächlich mit dem Hartz-IV-System ist es ja nochmal, hat das Ganze nochmal einen neuen Begriff bekommen und es gab dann ja auch ganz viele Serien und so, was man gucken kann, was man so Hartz-IV-Fernsehen nennt und so. Und das heißt, das war jetzt schon seit ganz vielen Jahren, schwelte das so. Und vor einem Jahr hat eben unser Kollege, der Christian Baron, im Freitag so einen Schwerpunkt gemacht in dem Heft. Das hieß unten, also Hashtag unten. Und das hat er dann, war dann auch auf Twitter und überall ziemlich groß, dass halt Leute tatsächlich ihre Geschichten erzählt haben von unten. Und das war eben mal so ganz anders als sonst, nämlich sonst gibt es halt diese Serien und man kann das begucken, wie so Tiere im Zoo, so das sind irgendwie die Assis, die wohnen irgendwie da im Ruhrpott in Gelsenkirchen oder die wohnen irgendwie da in Berlin-Marzahn und es gibt so halt bestimmte Orte, von denen weiß man, da wohnen diese Leute und so. Das kann man sich alles angucken und sich ein bisschen lustig drüber machen, weil man so ein bisschen drüber steht oder findet das alles ganz schlimm oder ekelhaft oder so. Also solche Gefühle sollten dabei ausgelöst werden. Daraus wird halt ein Geschäft gemacht. Und diese Kampagne oder auch dieser Hashtag von dem Christian war halt so ganz anders gedacht, nämlich die Geschichten zu erzählen, dass Leute in Armut selbst erzählen, was unten für sie bedeutet, ganz konkret. Und das heißt, dass das, was wir eben auch schon jetzt in der ersten Folge einfach als Klasse benannt haben, hat dadurch einfach nochmal total viel Leben bekommen. Und ich durfte auch in der Ausgabe, haben wir ein Interview zusammen gemacht und danach habe ich auch ein paar Sachen dazu geschrieben auf Twitter und dann und halt auch ganz viele Texte dazu gelesen und fand es wirklich nochmal bedrückend und schrecklich, wie viele Geschichten da ans Tageslicht kommen, die einfach sonst nicht irgendwie gehört werden. Also so ganz banale Sachen wie, was mir dann eingefallen ist, dass wir zum Beispiel nie bei uns zu Hause die Heizung angemacht haben, um zu sparen. Und da war ich plötzlich irgendwann mal in anderen Familien und habe gemerkt, dass bei anderen Leuten immer die Heizung läuft. Und habe gedacht, wow, wie können sie das eigentlich leisten? Wie geht das überhaupt? Und daran merkt man, an so ganz kleinen Geschichten hat man gemerkt, dass vielen gar nicht auffällt, dass sie unten sind. Und das aufzuschreiben hat da total geholfen. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Ja, und vor allem, ich finde so auf dieser anderen Seite, dass von dieser so Reality-Fernsehen, na, Armutsporno, wo man losgeht als Produzent und man sucht sich die Leute, die wirklich in einer schwachen Position sind, gegebenenfalls mit sehr vielen Problemen. Meistens werden die Hintergründe überhaupt nicht erleuchtet. Und versuch sie von ihrer schlechtesten Seite abzudrehen und sogar sie dazu auch motiviert, sogar vielleicht finanziell, auch wenn mit sehr mickrigen Mitteln, finanziell dazu motiviert, sozusagen sich möglichst schlecht zu benehmen, um diesen Hass auf ärmere Menschen zu schüren. Und das, der Baron hat am Ende von der Serie so eigentlich einen schönen Artikel geschrieben, eigentlich, wo er alles dokumentiert hat, wie viele Politiker, angefangen bei Wolfgang Clement mit Hartz IV, wirklich diesen Hass da geschürt haben. Ja, da sind die Assis, die nehmen euch euer Geld, ne? Also das sind Leute, die parasitenhaft vom Sozialstaat leben. Wenn die einen Pfennig mehr bekommen, gehen sie direkt damit zum Schnapsladen. Das ist ein alter Leitmotiv, das erstreckt sich zurück ins Mittelalter, vielleicht noch davor, wo im Grunde die Klassen sollen ruhig gehalten werden, indem man die Arbeiter sozusagen den Hass auch noch auf diejenigen, die unter ihnen sind, beibringt und aktiv schürt. Und die Rolle von solchen Fernsehserien dabei ist infam. Wenn man bedenken würde, man könnte genauso gut, keine Ahnung, Schloss Salem oder die Adligen unter sich, ne, also, und wenn man sich wirklich vornehmen möchte, ich möchte diese Menschen in möglichst schlechtem Licht ablichten, wie die mit ihrer Arroganz, wie die um die Welt fliegen und Scheiß kümmern um die Verpestung. Oder vielleicht, die kümmern sich einen Scheiß drum und sind trotzdem für den Yoga-Detox auf Bali. Also man könnte solche herrliche Hetzserien draus machen über die ganzen Adligen, aber nein, es sind immer die Armen oder vielleicht mal die Neureichen, die sozusagen, deren Hintergründe sollen im Grunde diskreditiert werden. Wir sollen sie hassen, sie sind das Problem.
Ja, und vor allem, vielleicht mal, ja, und ich finde, was das Schlimmste noch jetzt in dieser neoliberalen Erzählung ist ja noch, dass nochmal zusätzlich die suggeriert wird, dass alle selbst dran schuld wären, ne? Also wenn du da reingekommen bist, dann nur, weil du zu faul warst, zum Arbeitsamt zu gehen, ne? Weil du irgendwie deine Kinder, da musst du das Sozialamt kommen und so. Es wird ja auch immer so erzählt, als seien alle immer selbst dran schuld, und es ist ja auch so, dass alle das auch selbst glauben. Also sowohl die Erfolgsgeschichte von jeder kann reich werden, und dann gibt es eben diese Neureichen, wie du gerade meintest, die eigentlich nicht sozusagen sich gar nicht wie Reiche
benehmen. Die hätten es nicht verdient, ja, die dürfen nicht sein.
Die sind
genau.
Jetzt nicht seit Jahrzehnten.
Das ist ein Systemfehler.
Genau, sondern da ist halt irgendwie ja. So die Geissens. Ich habe auch immer die Geissens geguckt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also für alle, die kennen, es lief auf RTL 2.
Ich gucke kaum Fernsehen, zum Glück. Ja, ich bleib seelisch heil.
Ich habe in meinem Leben sehr, 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 sehr viel Fernsehen geguckt. Und ja, wer willst du dazu noch sagen?
Nein, guck viel Fernsehen, von mir aus gerne.
Es ist ja trotzdem was aus mir geworden. Nein, ich habe wirklich sehr, sehr viel Fernsehen geguckt. Und zum Beispiel, bei den Geißen sieht man es halt sehr schön, die sind Millionäre geworden irgendwann in den 90ern durch so eine scheiß Fitnessfirma. Die sind aber noch von ihrem kulturellen, wie sie miteinander umgehen, würde man die immer noch als Assis bezeichnen, aber es sind halt trotzdem Millionäre. Und deswegen reden die immer noch mit ihrem kölschen Akzent und beleidigen sich und können sich eigentlich nicht richtig ausdrücken und kaufen nur Scheiße und so. Aber es ist natürlich wahnsinnig unterhaltsam, weil man immer noch so ein bisschen, ja, diese Erfolgsgeschichte hat, und jeder kann das ja schaffen, der Geißen hat eine tolle Idee, aber trotzdem kann man auch ein bisschen auf sie hinabgucken, weil es sind ja immer noch Assis. Und deswegen ist das so sehr unterhaltsam und funktioniert so gut. Und ist ja genau nicht der Reichtum, den du meinst, nämlich so richtig Reiche, die eigentlich ganz verschwiegen irgendwo leben und gar nicht so rumprotzen. Das ist ja auch sehr typisch für deutsche Reiche, dass sie so ganz zurückgezogen in großen Villen leben und man gar nicht so richtig weiß, wer sind eigentlich die Reichen in Deutschland. Das ist auch so ein sehr spezifisches Problem, bestimmt auch nochmal anders in den USA oder Großbritannien, denke ich, wo der Adel einfach anders aussieht, wo er sich anders ausdrückt, aber in Deutschland sehr zurückgezogen. Das heißt, man kennt eigentlich nur Armut vom Bild her, von den Geschichten her, nur arme Leute in Deutschland.
Ja, also vielleicht, wenn unsere Vorstellung von oberster Klasse ist ein Professor, ne? Ein Professor ist nicht oberste Klasse, hat vielleicht ein bisschen Aktien im Depot oder so, aber das ist natürlich nicht Frau Quandt oder so, die mit ihren 3 Millionen am Tag oder so durchkommen muss, einkommen. Und was auffällt, sind auch dann diese positive Blicke auf die Arbeiter. Da sind wir, glaube ich, in Großbritannien besser aufgestellt. Da gibt's so diese Kitchen Sink Working Class Dramas, nee, also ganz oder gar nicht, kennt man oder so, wo die Arbeiterklasse an sich, und das geht so zurück aufs 19. Jahrhundert und Charles Dickens, wo die Leute von uns, die sind eigentlich ehrlicher, offener, herzlicher, liebvoller als die da oben, die oft nur ans Geld denken. Das vermisse ich auch sehr in Deutschland. Die Zelebration der Kumpelhaftigkeit, also der Solidarität zueinander. Und ich muss gestehen, ich erlebe das auch. Also in England ist es schon ein Ding. Du bist unterwegs und da, keine Ahnung, der Mann am Bahnhof und der gehört der Gewerkschaft RMT und die sind alle richtig stramm links, die Jungs da. Also, ja, all right, mate. Also, man hat so dieses geheime Absprache. Man ist auf der gleichen Seite gegen die. Und das hat man in Deutschland immer seltener. Vielleicht existiert es, vielleicht war es so im Ruhrpott. Aber Thatcher hat sich vorgenommen, zuerst die Bergbauarbeiter zu zerstören, um die Arbeiterklasse an sich als organisierte Kraft zu zerstören. Es ging nicht nur um die Wirtschaftlichkeit vom Bergbau, es ging darum, dass ihr Vorgänger Ted Heath damals niedrig worden ist von den Gewerkschaften und er hat sich das ganz konkret vorgenommen. Ich weiß nicht, ob das so konkret war in Deutschland, aber der Erfolg ist der gleiche, dass diese Arbeiter stolz, den man hatte, besonders in den Schwerindustrien oder so, den erfährt man nicht mehr. Also einfach dieses kleine so Solidarität unterschwellig muss man gar nicht so mehr aussprechen. Vielleicht ist es noch bei den großen Autowerken so, ich kann es nicht beurteilen, aber im Alltag, finde ich, ist der Ton rauer und kälter. Und das ist schade drum. Wir können solche Serien, die wirklich die Arbeiterklasse zelebriert, sehr gut gebrauchen.
Ja, ich überlege gerade, ob es wirklich irgend sowas gibt. Also es gibt manchmal so, also höchstens unterschwellig, aber wirklich nicht in so Serien. Und ich denke auch nochmal, dass es einen großen Unterschied gibt, zumindest meiner Erfahrung nach. Ich bin ja in Sachsen geboren und dann in Hamburg aufgewachsen, wo es einfach auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das ist, glaube ich, schon in der DDR noch eine größere, Arbeiterklasse insofern gab, als dass viele einfach gearbeitet haben und es da so ein bisschen anderen Status gab von Arbeit. Und das heißt, es auch das, was wir als niedrige Arbeiten irgendwie im Westen bezeichnen, da einfach gar nicht so galt, sondern dass es einen anderen Stolz gab für auch Handwerksberufe oder so. Und dass man auch wir, die kleinen Leute, war auch nicht unbedingt ein schlechtes, also weißt du, war auch keine Beleidigung, sondern einfach so eine Art von Unterwürfigkeit. Das ist jetzt auch nicht positiv per se, aber das war zumindest keine Beleidigung. Also man konnte sozusagen als Friseurin oder irgendwie als Müllfahrer oder so hatte man jetzt nicht so per se schon so einen Stempel von irgendwie, weiß ich nicht, Assi oder sowas. Obwohl es dann natürlich, glaube ich, trotzdem auch Diskriminierung gab, aber nicht in so einem krassen Maßstab, wie ich das dann später in Hamburg erlebt habe. Weil da ist es nochmal sehr, sehr, sehr viel bürgerlicher und auch kleinbürgerlicher. Und da habe ich das erste Mal so richtig gemerkt. Auch wenn man als Kind natürlich sowieso nicht viel merkt, aber das, was man unterschwellig mitkriegt, ist halt schon so, okay, die Lehrerkinder, die leben anders und man drückt sich anders aus. Und es gab dann nämlich nicht mehr diese unterschwellige Klassensolidarität. Die habe ich dann erst wieder verstanden, als ich zurückgegangen bin nach Sachsen und da gemerkt habe, hier ist es, bedeutet es schon, was eigentlich eine Putze zu sein, ist keine Beleidigung, sondern es ist eigentlich ein sehr ehrenwerter Beruf.
Wenn du aber Müllfahrer sagst, in Köln jetzt plötzlich geht mir ein Licht auf. Da gibt's eine Gruppe in Köln, die diese Solidarität und die halten richtig zusammen und das sind fast alle Männer, aber bei Abfallswirtschaftsbetrieb, AWB, unsere Müllmänner in Köln, die sind richtig geil, die sind stolz drauf, die haben richtig gute so orangen so Uniform und die gehen raus und die arbeiten richtig hart und die sind dann schon früh fertig aber die sind auch mit Tarifvertrag, die sind bei der Stadt, da hat man versucht vor 20 Jahren mit so einem Wahnsinns Korruptionsaffäre hier im Neapel Deutschlands Köln versucht das alles so zu privatisieren, es ging an einen gewissen Trinekens, der mit massiven Schmiergeld in der ganzen Stadtrat irgendwie bestohlen hat oder so. Und das ist dann kollabiert. Und die sind so, das ist ein richtiger Job, der richtig bezahlt wird. Und der Unterschied dann zu den prekären Beschäftigungen, wo du vielleicht einer als Hermes ausliefere, ne? Du musst ein scheiß Uniform anziehen und du fährst ein Fahrzeug mit Hermes drauf, aber du bist selbstständiger und Urlaub gibt's nicht und Krankengeld gibt's nicht und wenn du krank bist, dann selber schuld, aber du musst dich beeilen und musst diese 50 Kilo jetzt in den vierten Stock schon bringen und wenn ich komme und sage, ihr habt ja nicht eine Gewerkschaft, das gibt's nicht mehr. Also diese systematische, strukturelle Erniedrigung der Arbeiterklasse ökonomisch, hat sich auch kulturell ausbezahlt. Und diese Hoffnungslosigkeit von Menschen, die es damit gibt, das ist wirklich das Problem. Und wir müssen beginnen, uns wieder als Klasse zu verstehen. Mhm. Und als nicht, weil das irgendwie konzeptuell so toll ist, sondern das ist der Anfang, wieder unsere Stärke aufzubauen. Mhm. Und was die im 19. Jahrhundert gemacht haben, ne, weil wir beschweren uns, ja, ist aber total schwer heutzutage, das mit dem deregulierten Arbeitsmarkt, ja, es ist total schwer. Ja, weißt du was, im 19. Jahrhundert, es war illegal und du kamst in den Knast. Und wisst ihr was, die haben es geschafft. Die haben es geschafft und die haben damals die Technologien von damals mit Industriefabriken, wo tausende Leute zusammen waren, benutzt, um eben dann Leute zu treffen, um sich zu bilden. Die haben Zeitungen gedrückt, manchmal mehrmals am Tag neue Aufgaben von sozialistischen Zeitungen, um eben die Arbeiter nach vorne zu bringen und sich, dass sie sich als Klasse formieren. Das war eine Aufgabe. Es war nicht ein Konzept, weil die irgendwann sich in Bibliotheken da aufheben. Und wenn es Bibliotheken waren, waren sozialistische Bibliotheken oder sozialdemokratische Bibliotheken, die sie selbst erbaut haben. Und dieses Zusammenkommen müssen wir finden. Und vielleicht, wenn wir nicht mehr in Fabriken unterwegs sind, dann ist es eben digital. Wenn wir unsere Arbeit digital organisiert ist, dann müssen wir deren Technologien kapern und für uns verwenden, um uns zu organisieren. Aber ich finde, die mittlerweile, also ich kann die Schlappschwanz, diese lärmoriente Ton, ist aber total schwer, gewerkschaftlich sich zu organisieren. Ja, okay, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, das Planet wird zerstört und du wirst erniedrigt, deine Kultur wird platt gemacht und du wirst selbst für deine Armut selbst verantwortlich gemacht. Wie damals, als Schröder irgendwie mit Arbeitslosigkeit nicht klarkam, hat er dann plötzlich die Arbeitslosen dafür verantwortlich gemacht. Die wären schuld, weil die sind alle faul und gehen in den Schnapsladen. Ja, und wir reden nie von den Kapitalisten, die faul sind und die ganze Zeit im Schnapsladen gehen dürfen.
Wir wissen es ja nicht,
oder
was sie tun.
Oder Yoga-Detox auf fucking Bali, egal was. Aber das ist eben das Problem. Und wir müssen vielleicht diese ganzen Begriffe, die man gegen Arm benutzt haben, vom Parasitentum, von Schnorrer, gegen Kapital, weil der Begriff Kapitalist ist im Grunde der Schnorrer. Es ist nicht der Geschäftsführer, der vielleicht organisiert. Das ist auch Arbeit. Aber einer, der nur als Gesellschafter von Dividenden lebt, ist ein Schnorrer. Das ist die Idee des Kapitalismus. Und wir müssen das wieder in den Mund nehmen dürfen. Man sagt mir, oh ja, sei immer vorsichtig, aber irgendwie, jetzt habe ich keinen Bock.
Ich glaube, du hast ja total recht. Und ich glaube auch, dass das sich zum Beispiel bei den Wohnungen und so, merkt man das jetzt wieder total, dass alle merken, Moment, wie kann es eigentlich sein, dass so wenige Leute von diesem Wohnungsmarkt profitieren und einfach diese Miete extra einstreichen, ne? Riesige, große Wohnungsbaugenossenschaften, die einfach, wo das an ganz wenige geht und niemand kann die Miete mehr bezahlen. Da wird das relativ eindeutig und sichtbar, da hat man das wieder. Aber ich glaube, das, was du halt beschreibst, ja, schüttelt das einfach ab, ist halt eine super schwerfällige Ideologie, die sich so jetzt über Jahrzehnte in die Leute auch reingebrannt hat. Das ist ja ein bisschen das Problem, ne, dass man sich selbst für verantwortlich hält und also nicht jetzt einfach zu dem Schluss kommt, hey, lass uns doch einfach zusammen organisieren. Und wenn man dann schon irgendwie 2, 3 prekäre Jobs hat und man muss noch irgendwie zum Sozialamt gehen oder so, das ist ja auch ganz, ganz schrecklich, das zu tun, dann ist man ja auch jeden Tag so ein Stück weit erniedrigt und dann kriegt man das noch von draußen, dann sieht man das noch im Fernsehen, ne? Und dann sieht man das irgendwie, ständig prasselt es sozusagen auf die Leute ein und die, die dann ein bisschen besser gestellt sind, so wenn, was man jetzt sagen würde, Mittelklassen oder so, also je nachdem nach welchem, ob man das jetzt im Klassenmodell sieht oder in einem Schichtmodell oder so, tut gar nicht so viel zur Sache, aber die sich schon ein bisschen besser so als Facharbeiter mit ihrem Facharbeitergehalt, wollen natürlich nicht absteigen. Das ist ja auch genau diese Angst, ne? Diese Angst von der Abstiegsgesellschaft. Und das ist schon In der Folge, die wir auch mit Olli Nachtwey gemacht haben, das ist ja schon riesig. Ne? Man will eben nicht da unten landen und man will eben nicht zum Amt gehen müssen und so. Davor haben wirklich richtig viele Angst. Das hat das Hartz-IV-System auch geschafft, dass diese Angst davor so groß wird, dass man eben, bevor man sich zusammenschließt und eigentlich die Lage gemeinsam verbessert, will man eher nach unten treten und versuchen, die eigene Lage zu stabilisieren, obwohl es vielleicht klug wäre, sich in einem Betrieb über verschiedene Berufsgruppen hinweg zu organisieren, weil man, wie zum Beispiel im Krankenhaus oder so, sollte eigentlich der Chefarzt sich mit der Reinigungskraft solidarisieren, eigentlich. Aber, ne, so. Weil man gemeinsam eigentlich in dem gleichen Betrieb, in dem gleichen Ort arbeitet und für alle die Arbeitsbedingungen erstreiken muss. Aber das ist halt sehr, sehr schwer. Und zusätzlich, du unterschätzt, dass die Linke, die Theorie, die Linke in Deutschland, also jetzt die gesellschaftliche Linke und auch die marxistische Linke oder so, halt seit Jahrzehnten auch sehr, sehr viel Theoriearbeit macht. Ich habe das schon in der ersten Folge gesagt. Und sehr, sehr avancierte Klassenanalysen macht, aber sich das überhaupt nicht, also bisher kaum übersetzt in wirklich Klassenpolitik. Also es gibt da natürlich gute Ansätze, ich habe das ja auch schon gesagt, aber diese drei Punkte zusammen, die Leute fühlen sich selbst sehr schwach, die Mittelklassen haben eher Angst und verhindern dadurch solche Bündnisse. Plus auch die Intellektuellen auf der Linken sind irgendwie nicht so richtig, haben ein bisschen den Bezug tatsächlich auch, glaube ich, verloren zu den alltäglichen Geschichten, zu den alltäglichen Problemen. Das ist auch einfach so. Also das ist auch nicht, da ist niemand schuld dran sozusagen, aber natürlich haben die Leute studiert und kriegen das dann halt nicht mehr so richtig mit. Und ne, das ist, also da sind sehr, sehr viele Dinge zu überwinden, um das zu tun, was du gesagt hast.
Du, da öffnest du so viele Felder auf einmal. Also ich finde das zum Beispiel mit der Mittelklasse interessant, weil es ist auch da, ich glaube, das war Sommerlektüre, so eine Folge. Ich hatte von einem Buch namens People Get Ready von Christine Barry und Joe Guinan gesprochen, wo die, das war im Grunde, was wir alles machen wollen als Labour-Regierung. Ich weine noch. Aber die haben sich sehr berufen auf Papiere aus der Thatcher-Zeit, weil Thatcher und ihre Mitmacher, die haben wirklich die Wirtschaft und die Gesellschaft strukturell verändern wollen. Und darum ging es auch zum Beispiel, aus möglichst vielen Menschen Kapital eigener zu machen. Und das sieht man jetzt auch, es ist nicht nur der Siegeszug des Neoliberalismus als Ideologie, das hat auch einen Grund. Ne? Also zum Beispiel, wenn mittlerweile immer, wir müssen selbst unsere Altersvorsorge machen. Ne? Wenn du ein bisschen Geld übrig hast, es macht richtig Sinn, weil sonst hast du nicht genug im Alter. Das weiß jeder und die Regierung freut sich fast, uns das zu sagen, wie schlecht sie für uns vorsorgt. Und das heißt, du am Ende hast du sollst ne, dein, wie heißt das noch, Rürup und Riester-Renten in Investmentfonds und so investieren. Oder wenn es dir gut geht, dann vielleicht kaufst du dir eine kleine Wohnung zu vermieten oder so als Altersvorsorge. Ein Mensch, der das macht, ist nicht ein böser Mensch. Das ist auch ein systematisches Problem der Linken. Die glauben, das wären moralische Verfehlungen von einzelnen Menschen. Das siehst du, der ist böse. Und wenn nur er nicht böse wäre, dann wäre die Welt wieder heilend. Nein, das ist eine systematische Einleitung dazu. Die Menschen wollen das machen, weil die wollen natürlich nicht nur mit Hartz IV im Rentenalter auskommen. Also wer das kann, dem muss man schon verstehen, dass er das macht, weil so viel von unserer Altersvorsorge jetzt privatisiert worden ist. Und dann plötzlich sind wir alle in diesem Sinne Kapitalisten. Aber wir sind nur von Notenkapitalisten und wir sind natürlich im Vergleich zu den echten Kapitalmassen, die unterwegs sind, nur ein ganz, ganz kleiner Fisch. Strukturell wäre es viel besser natürlich, wenn die ganz normale staatliche Rente für alle, so wie in Österreich oder den Niederlanden, locker ausreicht für ein würdiges Altern. Nur das ist nicht mehr gewährleistet und wir sind auf das Kapitalismus zurückgeworfen. Also das zur Mittelklasse, das hat auch wirklich, diese strukturellen Impulse sind uns wirklich gegeben, leider wieder von der SPD mit Agenda 2010.
Ja, das ist halt die größte Tragödie.
Und dann zu der anderen Frage. Ja. Also ja, aber du, wir sind auf dem Weg der Besserung. Also wer noch weiter über SPD schimpfen möchte, liest doch Norbert Walter-Borjans sein kleines Buch. Der Norbert, der vergibt sich nicht zu viel Zeit mit Theorie der Klassenanalytik oder so, weil
könnte er auch mal machen.
Redet auch. Ja, kann er ein bisschen machen, aber der redet wie ein normaler Mensch und mit normalen Menschen. Und mir verlaubt, das ist sehr, sehr gut so. Also wenn du nur im Seminar deine linken Politik ausüben kannst, dann ja, reicht es für eine Karriere bei der Uni oder so. Aber mehr, oder keine Ahnung, Bezirks irgendwas bei der Linke, aber mehr willst du nicht bringen. Und eine gesellschaftliche Veränderung gar nicht. Das ist ein Hobby. Das ist nicht für dich. Aber
sorry. Ja, naja, man kann auch sagen, dass die SPD, also nicht viele, aber ein paar haben vielleicht auch manchmal zu wenig Theorie gemacht. Aber ist auch egal. Also es ist ein anderes Thema.
Ja, nee, Theorie braucht man, aber man braucht die Theorie. Also aus dem 19. Jahrhundert. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben sich selbst diese Theorie gemacht und verbracht, aber die waren es nicht wie selbstverständlich auf der Uni. Ja, das war, ne, die haben sogar Sonntagsschulen und Abendschulen, alle sich selbst, weil die das brauchten. Und es war kein Selbsterhaltungstherapie. Ne? Das war notwendig im Kampf. Und wirklich, ist deine Theorie notwendig im Kampf? Ja, klar, wir brauchen theoretische Analysen. Aber wenn du nur theoretische Analysen machst, ist auch nicht, also wir brauchen auch Geld. Aber wenn du nur Geld sammelst, ist es krank. Wir brauchen auch Menschen. Aber es sind so viele Dinge. Wenn man nur das als Selbstzweck macht, ist das plötzlich natürlich sinnlos.
Genau, weil das hat es nämlich wirklich nicht. Also diese Selbstbeschäftigung ist ziemlich, es muss, glaube ich, immer auf die Überwindung zielen, sonst, ja, es ist einfach so, egal auf welcher Seite man steht, es ist einfach die Selbstbeschäftigung. Und das Problem ist ja wirklich, dass das eigentlich die anderen, also alle, die das Projekt von Thatcher unterstützt haben oder auch die New Labour gemacht haben, die wussten eigentlich ziemlich genau, was sie da tun. Das ist ja das Interessante. Also die wussten ja ganz genau, wie sie das umbauen sollen. Und sie wussten ganz genau, welche ideologischen Pfeiler man sozusagen, welche Flöcke man einschlagen muss, ne? Und genau das mit dem Rentensystem. Und so, wenn man sowas nämlich einmal macht, ist es absolut schwer, das wieder rückgängig zu machen. Und sie wussten genau, an welchen Gewerkschaften sie ansetzen müssen, in welchen Arbeitsbereichen und so. Und das ist so ein bisschen die Theorie übersetzen in strategisches Handeln und in effektives Handeln, glaube ich. Weil die sind ja gar nicht so viele, ne? Wenn man jetzt so überlegt, so die Mont-Pèlerin-Gesellschaft, ist gar nicht so viele Menschen, die sich dann was überlegen, und trotzdem ist das halt extrem effektiv, und wir haben ja immer die große Stärke, die vielen zu sein, aber können das vielleicht nicht immer so umsetzen in wirklich effektiven Politiken. Und da finde ich ja nach wie vor, und das ist auch das, was in dem dritten Band bei Chibba eben steht, nach wie vor ist der Streik eben das effektivste Mittel, wirklich Druck auszuüben. Also weil das etwas ist, was Kapitalisten nicht einfach wieder ersetzen können oder so. Es sei denn natürlich, sie können wie bei Amazon eine ganze Fabrik streiken, die können einfach 1000 neue Leute einstellen. Das ist natürlich scheiße. Aber wenn man ganz groß streikt, dann hätte selbst Amazon ein Problem. Und das ist eigentlich immer noch das Effektivste, glaube ich. Ich weiß zumindest nicht, wüsste nichts Besseres. Also mir hat auch noch niemand was anderes gesagt, was irgendwie noch effektiver sein könnte. Und selbst wenn Schüler streiken, ist es ja mittlerweile effektiv, weil es zwar jetzt nicht den Arbeitsprozess irgendwie aufhält oder so, aber weil es ja doch diesen Impuls hat davon, man macht es gemeinsam auf der Straße, und man macht es immer wieder und man stört immer wieder den Prozess des Alltags, der sonst immer diese richtige Wut und so wieder unterdrückt.
Ja, also ich finde, zum Streik müssen wir unbedingt kommen, weil sonst, wir haben das Formalistische, wir haben Wahlen jede 5 Jahre oder so, und dann darf man gucken, also darf man wählen, man braucht die soziale Mehrheit. Mittlerweile, die Rechten sind sehr gut organisiert, die wissen schon, wie sie mit Fake News, mit der asymmetrischen Demobilisierung, mit der Moralisierung, mit Rassismus, Hetze gegen unten, wo die schon solche Wahlen meistens gut gewinnen können. Das ist, glaube ich, auch rückblickend jetzt auch einer der größten Fehler von Labour. Labour hat sich zwischen 2017 und 2019 sich nicht wirklich weiterentwickelt. Die haben nur gedacht, ja, machen wir das gleiche nochmal und irgendwie, hups, dann auf diese wunderbare Hoffnungswelle. Mit dem Einhorn und Regenbogen kommt Jeremy ins Amt. Und es, also die Konservativen in diesen zwei Jahren, die haben extrem viel gemacht. Und was sie online machen, den ganzen Dark Money, also Finanzierungsquellen und versteckte Werbung, wo am Ende man einfach so viele Leute sagen, ja, man weiß gar nicht, was wahr ist. Na, weil da gibt's so viele Lügen. Also das ist zum Beispiel vorgemacht von den ganzen Klimaleugner, massiv finanziert von fossilen Konzernen, besonders in den Vereinigten Staaten, also dass man einfach systematisch versucht, jede wissenschaftliche Sicherheit in Frage zu stellen. Dass am Ende die Leute gar nicht mehr wissen und so, und dann kannst du deine Fakten dann aussuchen, um die herrschende Meinung sozusagen zu bedienen. Also da kommen wir nicht weiter. Und was gut ist mir vor allem, okay, man muss die soziale Mehrheit, man muss lernen, mit allen Leuten zu sprechen, nicht nur mit deinem Uniseminar. Und das ist extrem heilsam. Aber auch beim Streik, also da finde ich, wir reden jedes Mal von Jane McLeavy, die jetzt, also vielleicht sagen wir ab jetzt die heilige Jane McLeavy, weil wo sie Streiks organisiert in den Staaten, das sind oft in Orten, wo die Gesetze gegen Gewerkschaftsaktivitäten extrem hart sind, wo Gewerkschaftsvertreter gar nicht aufs Betriebsgelände zugelassen werden oder so. Und die brauchen oft 90% oder mehr Beteiligung von der Belegschaft bei einem Streik, um überhaupt da loszulegen. Und da müssen sie jeden gewinnen, ne? Egal wo die herkommen, egal wer sie sind. Also nicht nur die Linken, die sowieso deiner Meinung sind. Die sind für sie eigentlich fast die am wenigsten interessant. Ne? Du brauchst die Influencer, wer sind die Leute unter der Belegschaft, die wirklich Einfluss haben über den anderen, zu wen gehen sie, wenn die selbst ein Problem hätten. Ne? Und die redet auch von dieser Strategie, wo ist momentan die größte Macht? Und tatsächlich, wo die Industrie ausgelagert worden ist nach China und wir es versäumt haben, die chinesische Arbeiter zu organisieren.
Wir haben es nicht getan.
Wir haben es nicht getan. Und auch das Bestände, also man merkt auch, dass Kapitalismus funktioniert in dieser autoritären Gesellschaft. Das hat auch manche Vorteile dafür. Und das, was wir als links verstehen würden, ist sehr schwach drüben. Aber wo ist für uns der neuralgische Punkt? Also Jane McLeavy sagt, also da, wo immer die Kürzungen kommen, ist es eigentlich die öffentliche Vorsorge, besonders Gesundheit, Schulen, Universitäten. Also da, das ist jetzt die Front. Und da merken wir auch, nee, GEW, ist aber total schwer, in Schulen zu organisieren. Und da muss man meiner Meinung nach nicht nur Krankenschwester und Chefarzt, sondern auch die Reinigungskräfte und die Patienten und die Familien der Patienten. Wir müssen uns als Bedarfsgemeinschaft verstehen, weil die Kürzungen betreffen uns alle. Und keiner, der im Krankenhaus arbeitet, vielleicht der Chefarzt, aber die können auch ihre Privatpraxen eröffnen und verdienen da mehr Geld. Aber keine tut's wegen des Geldes. Das ist alles im Grunde, man hat ein anderes Ethos und das ist etwas sehr Starkes, worauf man bauen kann. Aber wir brauchen einen sogenannten Social Strike, ne? So eine soziale Bewegung gemeinsam, auch in der Schule mit den Kindern, mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern, alle gemeinsam, dass wir gemeinsam streiken, weil da nehmen wir direkt die Macht in die Hand, so was anderes einzufordern. Und zum Glück jetzt wird eine ganze Generation zum Streik erzogen.
Ja, das stimmt, genau. Und ich glaube aber auch, wenn du von diesen neuralgischen Punkten sprichst, also die Pflege- und Erziehungsarbeiten sind es auf jeden Fall, weil da wird eigentlich auch allen immer gleich ersichtlich, warum ist das gesellschaftlich wichtig für uns alle. Das ist, und weil genau das nicht privatisiert werden darf, und das sieht man auch, dass es immer dann scheiße läuft, wenn irgendwas privatisiert wird. Aber natürlich trotzdem auch über das, was wir schon tausendmal gesprochen haben, wenn wir über Green New Deal sprechen und so. Natürlich müssen auch genau die gut verdienenden Facharbeiter in der Automobilindustrie oder ne, sonst irgendwie bei Stromkonzernen oder so, natürlich müssen auch die so von ihrer Gewerkschaft nicht nur vertreten werden, sondern sie müssen in ihrem eigenen Interesse langfristig auch anders handeln. Und das ist natürlich extrem schwer auch. Aber andererseits glaube ich, dass man auch von allen Menschen verlangen oder erwarten kann, die Leute sind ja nicht doof, sondern sie wissen ja, was passiert mit ihren Jobs. und sie wissen ja, was passiert mit der Welt, dass man auch da, und das schreibt Jane McAlevey auch in einem Text zum, wie kann man den, wie funktioniert Organizing für den Green New Deal, wie man halt in der Windkraftenergie und so, wie man da halt die Arbeiter organisiert, weil man eigentlich halt genau diese Gewerbe pushen will und weil man eigentlich genau die auch stärken will. Das heißt, man muss aber auch trotzdem die Leute, die daran arbeiten, stärken. Man kann nicht einfach nur sagen, wir hätten gerne mehr Windkraft, wir sehen auch jetzt wieder, das funktioniert nicht so richtig. Ne? Also das ist so etwas, was man politisch oder was man auch wieder erkämpfen muss, weil das nicht einfach nur so als Plan irgendwie so daherkommt, sondern dass auch diese Industrien und die Industriegewerkschaft ist immer noch die größte Gewerkschaft in Deutschland. Also auch diese sozusagen, die ist nicht einfach, die darf man nicht einfach als unpolitisch oder das sind halt die großen Kolosse, die können wir nicht irgendwie nach links drehen. Das wird ja oft so gesagt, so die Gewerkschaften sind jetzt einfach so verrostet und sie machen einfach immer nur opportunistische Politik und sie sind reformistisch und bla bla bla. Das stimmt vielleicht zum Teil, aber das heißt ja nicht, dass man das aufgeben sollte als, so ist es jetzt für immer und ewig, ne? Das wäre ja auch keine linke Einstellung.
Ja, also das systematische Problem dabei ist natürlich, der politische Streik ist verboten in Deutschland und alle sind viel zu brav und halten sich dran, weil das Kapital streikt auch. Ne? Das Kapital streikt täglich. Wenn die Politik nicht gefällt, dann gehen wir anderswo. Ne? Die drohen dauernd mit dem Streik. Ne? Wenn du irgendwas, was ganz Linkes macht, dann plötzlich, wenn Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans oder von mir aus Sarah Wagenknecht oder wie auch immer, Rot und Grün, die Regierung steckt, dann kommen sie sofort in die Medien, wir nehmen das Geld anderswo hin. Ja? Ja. Und das Recht des Kapitals, ne, das wird mittlerweile als Menschenrecht, ne, dass ich darf meine Milliarden einfach so wegnehmen, ist heilig. Ne, und das ist auch so diese Arbeit von der Mont-Pèlerin-Gesellschaft. Da können wir hoffentlich auch davon sprechen in späteren Folgen, die wirklich so strategisch das aufgebaut haben. Das wirklich wie Menschenrecht für Firmen, für Konzerne so aufgebaut haben. Und halt am Anfang, das war wirklich nur eine Provokation. Keiner glaubte an sowas, so viel Wahnsinniges. Ist mittlerweile wahr geworden. Aber wenn wir tatsächlich sagen würden, IG Metall streikt jedes Mal, wenn die CDU an die Macht kommt, ja, also das wäre im Grunde das Gleiche. Nur tut sie nicht, weil politisch streikt, man darf überhaupt keine politische Forderungen stellen. Aber ansonsten bleiben die Gewerkschaft immer nur, wir wollen ein paar Krümel mehr vom Kuchen. Aber was der Kuchen ist, wie es verteilt wird, wem es überhaupt gehört, wird nie in Frage gestellt. Und das ist das Ding, wenn wir sagen wollen, ja, die großen Automobilkonzerne, wir sagen, ja, wir verkaufen jetzt Mobilität, ne, und da kannst du vielleicht ein BMW Drive Now. Wir verkaufen, ne, die Reise von A nach B und Auto als Eigentum ist eigentlich ein Auslaufmodell. Ja gut, dann verkaufen wir Mobilität, aber vielleicht anstatt Porsche Cayennes, die durch die Stadt fahren und Kinder auf Kleinräder überfahren, dann vielleicht wollen wir lieber gucken wir, dass wir richtig geile öffentliche Personennahverkehrssysteme haben. Das ist auch im Interesse der Arbeiter, die Porsche Cayennes bauen, aber sie sich nicht leisten
Richtig geile Personennahverkehr. Was soll das denn sein?
Genau. Porsche Cayenne für 50 Menschen. Sehr, sehr lange mit Öko, Elektroantrieb und so weiter. Aber dafür brauchen wir auch diesen sozialen Streik, wo die Nutzer von Mobilität, dass wir dann dieses breites Bündnis schmieden zusammen und alternative Pläne vorlegen. Das war, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, dieser Lucas-Plan in den 70er Jahren. Lucas war Aeronautics, also die haben so Flugkörper und so weiter für die Verteidigungsindustrie, für die Rüstungsindustrie hergestellt. Und es war ganz klar, dass das Ganze würde bankrott gehen, sowieso lief nicht sehr gut. Und die Belegschaft hat selbst alternative Pläne erstellt, was sie machen können. Und so viele so gesellschaftlich nützliche Produkte, die waren auch nicht scharf drauf, Waffen und Bomben zu produzieren. Die wollten was Nützliches produzieren. Und diese Macht auch so abzugeben oder, wenn die nicht abgegeben wird, einfach selbst einzufordern und selbst auszuüben. Das haben sie in ihrer Freizeit so getan. Vielleicht kann man was Nützlicheres als Porsche Cayennes bauen.
Definitiv. Ja. Gott, ich habe ja in Frankfurt gelebt, da waren wirklich so viele Porsche Cayennes. Also es war eine große Porsche-Dichte. Das ist zwar ein Klischee, aber es stimmt. Und das hat ja auch was mit Klasse zu tun.
Alle mit Allradantrieb, ne? Weil Frankfurt natürlich von Frankfurt in die Taunus ist.
Du brauchst das auf jeden Fall. Also ich fühle mich wirklich immer sehr bedroht auf meinem Fahrrad, wenn ich mein Fahrrad bin. Ich finde das wirklich, wirklich richtig, richtig schrecklich. Aber ja gut, das ist ja auch ein Teil davon, dass es solche Statussymbole ja auch braucht. Und das hat ja eben auch was mit Klassenherrschaft zu tun. Die werden ja auch produziert, weil auch alle ein bisschen dieses Ding haben, dass sie das mal gerne hätten. Also mein Vater wollte auch immer Ferrari fahren. Der hätte sich nie im Leben einen Ferrari leisten können. Aber das ist ja trotzdem so ein Traumbild. Und ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wie Leute, also du bist natürlich aufgeklärter Linker und findest Porsche scheiße. Gut. Gut für dich, Steve.
Ja, ich hatte nie Interesse an Spielzeugautos, als ich Kind war. Vielleicht fehlt mir irgendwo ein männlicher
Dino
oder so.
Ja, aber da gibt es irgendwie eine andere, also man kann das ja auf alles Mögliche projizieren. Aber ich glaube, das ist wirklich, dass man unterschätzt, wie viel Anziehungskraft so eine Art von Reichtum hat oder überhaupt so Luxusartikel, und dass sich alle oder sehr, sehr viele einfach auch danach sehnen und dass deswegen nicht für jeden, der bei Porsche arbeitet, sofort klar ist, warum man diese Autos nicht mehr produzieren sollte. Weil man ist auch stolz auf dieses Produkt und das darf man ja den Leuten auch nicht einfach absprechen. Und ich glaube, deswegen ist das, was wir so immer als ganz selbstverständlich nehmen und sagen, ja, dann baut doch einfach geile Busse, ist einfach überhaupt nicht im Alltagsverstand der Menschen. Also so, es würden sich alle über die Busse beschweren und es würden sich auch alle über darüber beschweren, dass der nicht mehr kommt oder so oder weiß ich nicht, im Winter zu kalt ist oder sowas oder zu teuer. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz schwer ist, so ganz viele grundsätzliche Selbstverständlichkeiten aufzulösen im Kopf von Leuten.
Ja. Okay, ich biete dir ein alternatives Modell an, weil also Auto-Eigentum, die meisten fahren ihr Auto vielleicht eine Stunde am Tag und es liegt brach am Straßenrand, 23 Stunden, das läuft aus. Schon in den Großstädten, dann sieht man schon, dass Carsharing kommt voran, das ist super, das Ding ist immer sauber, man muss nicht tanken, jemand hat mit dem Staubsauger, also wenn du ein kleines Kind hast, ne, und also als ich noch damals so vor 10, 12 Jahren ein Auto hatte, einen Kleinwagen, auch mit einem Kleinkind drin, also ein Croissant und das sah aus wie die Apokalypse.
Ich kann ja zum Glück nicht Auto fahren, also mir kann das einfach nicht passieren, aber ja.
Jetzt gibt es bei uns um die Ecke ein Carsharing, ab und zu, wenn ich ein Auto bräuchte, dann kann ich dahin und die Dinge sind sauber, das ist schon der Hammer. Ne? Und da gibt es auch sogar große Bullis, wenn man von Ikea was sich kaufen muss oder so, da kannst du einen Bulli für 2 Stunden mieten. Das ist wirklich super. Aber am Ende zum Beispiel, also schon die großen Firmen wie BMW oder so, die denken darüber nach, du sagst, ich will nach Berlin und Köln aus. Und du gibst das an bei Google Maps oder welchem immer Großkonzern deine Daten beherrscht. Und es rechnet schon raus. Ach, sieht schon, ach, der Zug geht in 45 Minuten. Dann schon kommt der kleine selbstfahrende Elektrowagen zu deiner Haustür, ne? Und du stapfst rein und es bringt dich schon zum Bahnhof. Also eigentlich, die sehen schon, dass das Auto als Eigentum ist Auslaufmodell. Und diese so kleine selbstfahrende Autos, besonders auf dem Land, ne, wo man Busrouten gar nicht so befriedigend herstellen kann, dass die so oft kommen. Das ist wie in vielen Ländern im globalen Süden sieht man Sammeltaxis, ne? Das ist ein VW-Bus oder so und dann quetschen sich 6, 7, 8, 9 Leute da rein und es fährt so eine Route, damit so alle ungefähr so klarkommen. Sowas kann man mit digitalen Technologien sehr, sehr gut lösen. Was man aber nicht braucht, ist, dass diese Dinge Privatmenschen gehören.
Das stimmt natürlich. Du unterschätzt aber die ganz, ganz tiefe, innige Liebe zum Privateigentum und zum eigenen Auto im Besonderen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr harter Kampf. Es wird auf jeden Fall passieren. Ich meine, wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte, Steve. Ne? Lass uns nicht darüber reden.
Es wird schon passieren. Die Kinder, die wollen kein Auto mehr, wenn die 18 sind.
Das stimmt auch, aber so doof genau.
Die können sich jetzt nicht leisten. Wir haben die Autos mittlerweile so teuer gestaltet. Damals, als ich die Schule verließ, so Ende der 80er, da waren so einige, die einen Golf, also zweite Hand, dritte Hand, sich gekauft haben. Das gibt's nicht. Also Golf, die 25.000 Euro. Na, also bitte, da legt doch was an für eine Eigentumswohnung oder so. Aber das ist mittlerweile lächerlich. Die Autoindustrie hat sich völlig ins Abseits gespielt. Aber vielleicht kommen wir ein bisschen
vielleicht
von
Thema Klassenherz. Wir sind sehr abgekommen. Wir sollten jetzt irgendwie ein Ende finden, was wieder zurückkommt auf die Klasse. Wir sind jetzt wieder sehr bei der Mittelschicht gelandet und Mittelschichtsproblemen.
Ja, aber am Ende, ich finde, dieses Problem, also objektiv gesehen, ne, entweder wir leben von der Arbeit, für die gesellschaftliche Teilhabe. Manche lehnen also zu viel Arbeit ab, ne? Sagen, nee, ich will nicht, ne, mich nur totmalochen und trink doch ab und zu lieber einen Schnaps von Schnapsladen. Wir müssen uns auch damit solidarisieren, weil sonst ist Arbeit unter jede Bedingung ist nur, ne, ich muss preise den Gott Arbeit an, ist auch total krank natürlich. Und man muss auch die Arbeit verweigern dürfen und nicht immer sich ausquetschen lassen. Aber wir müssen uns solidarisieren, wenn wir von der Arbeit leben. Und das heißt, wir müssen diese entgegengesetzte Pole, nicht nur Leute, die, keine Ahnung, die Oma, die vielleicht eine Wohnung vermietet, ne, das ist ihre Altersversorger, das ist nicht an sich die böse Kapitalistin. Also ihr geht's natürlich besser, aber das ist nicht die böse Kapitalistin, sondern die Wohnungsgesellschaft mit ein paar tausend Wohnungen in Berlin oder so. Aber dass wir da wirklich fangen an, die Waffen, die man gegen unten angewendet hat, gegen oben zu bringen. Ne? Wer sind die wahren Parasiten? Wer nimmt die Milliarden und Trilliarden in die Steuerparadiese? Das sind nicht irgendwelche arme Leute, die von Hartz IV leben müssen. Ne? Das sind diese Großkonzerne, diese Milliardäre. Und da können wir wirklich deren Waffen gegen sie benutzen. Aber wir müssen es sehr bewusst machen und uns dafür als Klasse
Du bringst mich auf einen wahnsinnig guten Abschlussgedanken. Und zwar, hast du den Film Parasite geguckt? Nein, genau, du solltest es gucken. Ein sehr toller koreanischer Film, weil der beste Film des letzten Jahres über Klassengesellschaft ganz, ich wollte gerade sagen subtil, aber am Ende ist es überhaupt nicht subtil, weil man nämlich denkt, die Haushälterinnen in dem Haus, also alle Dienstkräfte, sind die Parasiten der reichen Leute. Und es wird im Laufe des Films immer klarer, wer ist eigentlich von wem mit Parasit. Und das ist total toll. Also es ist filmisch total gut gemacht. Ganz, ganz tolle Bilder, wie so die Heuschrecken manchmal, wie die Schaben so aus ihren Löchern kommen, die Hausangestellten, und wie sie nach unten laufen in ihr eigenes Haus, wo Wasser reinläuft und so. Also ganz wahnsinnige Bilder. Die wohnen natürlich auch im Keller, die Angestellten. Und am Ende ist jetzt vielleicht der dicke Spoiler, aber weil du gesagt hast, die Waffen anwenden, am Ende töten sie einfach die rechten Leute. Es lohnt sich trotzdem noch zu sehen, keine Sorge, aber das ist halt, das war nicht, was du meintest, aber
das ist auch ein koreanischer Film,
es ist wirklich der Klassenhass, jetzt komme ich überhaupt erst drauf, jetzt ist es wirklich der Klassenhass in Film, weil der Mann, der als Chauffeur arbeitet für den reichen Mann, der kriegt richtig Hass, weil der Reiche immer wieder über den Geruch des Chauffeurs sich beschwert. Aber nicht vor ihm, sondern vor seiner Frau. Aber er kriegt das immer so mit. Und dann wächst in ihm über Wochen immer mehr, denkt er sowieso, was hat er an meinem Geruch auszusetzen? Und der Reiche hat so einen richtigen Ekel vor seinem Angestellten. Und da wächst der Hass so sehr, dass er ihn am Ende ersticht. Und das ist halt, natürlich ist es ein Film und es ist halt, ne, also halt Kino.
Keine direkte Empfehlung
von mir, aber es ist trotzdem sehr, sehr nachvollziehbar, wie sich, wenn man sehr, sehr lange für jemanden direkt arbeitet und so nicht einfach nur ausgebeutet wird, weil man kriegt ja Geld, aber so unterwürfig sein muss und dann kriegt man noch diesen Ekel zu spüren ständig. Das ist etwas, was, glaube ich, ja, sehr, sehr stark ist. Also am Ende jetzt den ultimativen Film zu Klassenhass Parasite gucken. Ja,
gut. Na gut. Und dann mein Appell wäre ein bisschen konzeptueller und das ist Klasse bitte nicht als Konzept
aber
verstehen,
auch.
Sondern, ja klar, also aber das Konzept ist nicht nur da, weil ich dann ein supergeiles Konzept habe, sondern Klasse ist Waffe und Klasse ist Aufgabe. Wir gewinnen, wenn wir uns als Klasse verstehen. Das heißt natürlich, dieses ganze Scheiß mit Rassismus, natürlich, aber ist nicht nur moralisch, weil es so schlimm ist mit Rassismus. Nein, wir gewinnen. Wenn wir uns solidarisieren, gemeinsam, gewinnen wir. Und darum geht's. Nicht nur, oh, Etepetete, weil du hast es so schlimm ist und ich kann nicht mehr atmen, sondern weil wir damit gewinnen. Und wenn wir uns ebenbürtig da behandeln, endlich mal und zusammenstehen. Und da Klasse ist ein Dings, was man macht. Es ist nicht nur ein Gedanke, was man hat. Ne? Also geht raus und macht so ein bisschen Klasse.
Klasse, und, es gibt die Klasse und sie wird und auch erst stolz gemacht. Auf. So ist es. Ja.
Genau, genau. Aber nicht unter Umständen, die wir selbst
haben. Das war jetzt sehr viel marxistisches Kuddelmuddel. Aber nicht falsch. Okay. Dann sehen wir uns demnächst. Wir machen vielleicht noch ein ganz bisschen weiter mit dieser Klassenserie. Ich habe noch ein, zwei Ideen. Wenn ihr noch Vorschläge habt, die wir jetzt komplett vergessen haben in den letzten 50 Minuten über Autos und Parasite und Klassenhass und reiche Parasiten, dann schreibt uns das gerne, dann können wir das gerne noch machen. Und wenn ihr wie immer auch Supergenossin werden wollt oder ähnliches und auch auf der richtigen Seite stehen wollt, dann könnt ihr unter www.halb10.fm/spenden uns Geld für den Klassenhass geben.
Ja. Ines will nicht, dass du reiche Menschen isst.
Genau.
Aber töten ist in koreanischen Filmen irgendwie nachvollziehbar. Aber ja. So. Wenn du noch nicht so weit bist, auch wegen deiner klassenmäßigen Unterdrückung, dass du uns Geld geben kannst, was du trotzdem machen kannst, und kannst du jetzt direkt machen, ist, geh auf deinen Podcast-Provider, ob es Apple oder SoundCloud oder was immer es ist, und geh drauf und schreib eine kleine Rezension, wenn du es gut findest, und sag's allem weiter, oder kannst Sterne vergeben, oder ich weiß so Noten, oder was immer es sei bei deinem Plattform. Okay. Wenn du es sagst, dann der Plattform in seiner digitalen Weisheit nimmt das wahr, und sagt das anderen Menschen weiter, weil das wollen wir auch erreichen, weil bei der Klasse sollen mehr als 15 Menschen sein. Das wäre natürlich auch ein Gewinn.
Das wäre auch ein Gewinn. Die Arbeiterklasse ist so groß wie noch nie. Es hören noch nicht alle 9:30, habe ich gemerkt.
Aber wir arbeiten dran.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Das war's. Bis dann. Tschüss.